Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, 24. Unter diesem Wochenspruch begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst und ganz besonders begrüßen möchte ich Anke Schmidt-Kerstin. Schön, dass du heute bei uns bist. Freuen wir uns sehr drüber. Zu Beginn möchte ich sagen, wir mussten die Lieder etwas umstrukturieren. Corona hat uns auch von der Band leider dieses Mal nicht ganz verschont gelassen. Und deswegen ist ein Lied nachher nicht angeschlagen. Tut uns leid, es war so spontan, leider nicht mehr zu ändern. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Am Montag ist um 19.15 Uhr hier in Medenbach der Gebetskreis. Und am Dienstag um 16.10 Uhr Konfirmandenunterricht, um 19 Uhr der Bibelkreis in Breitscheid. Am Freitag um 9 Uhr findet in Breitscheid das Bibelwalking statt und um 17.30 Uhr in Breitscheid auch die CVJM Jungscha. Nächste Woche am Sonntag ist wie gewohnt Gottesdienst um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 106,40 Euro und war für die Notfallseelsorge bestimmt. Allen Gebern sei herzlich gedankt. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und dann habe ich noch eine Information vom Dekanat. Die Dekanatssynode hat in ihrer Sitzung vom 18.03. die Haushaltspläne für das evangelische Dekanat an der Dill und für die Stiftung Familie Leben für das Jahr 2022 beschlossen. Die Haushaltspläne liegen in der Zeit vom 28.03. bis zum 4.04. für alle interessierten Gemeindeglieder während der Bürostunden im Dekanatsbüro in Herborn zur Einsichtnahme aus. Das waren die Abkündigungen für diese Woche, für die nächste Woche. Und nun wünsche ich uns allen einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Thank you.
So, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Die meisten kenne ich, für alle, die mich nicht kennen, die Konfirmanden kennen mich noch nicht. Mein Name ist Anke Schmidt-Kerst, ich bin 54 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Offenbach, bin seit Dezember 2011 Predikantin in der Landeskirche und ich bin immer gern hier und ich freue mich, dass ich mit euch hier Gottesdienst feiern kann. Freude, die dem Leiden folgt. In diesem Sinne charakterisiert das wortwörtliche Letare, freut euch. Es ist die überraschende Mitte in der Passionszeit. Letare wird darum auch das kleine Ostern genannt. Letare als Atempause auf dem Weg nach Golgatha, die Vorahnung der Auferstehung, das erinnert unverändert daran, dass der Weg klar ist von dem Korn zum Brot, vom Tod zum Leben. Und das ist doch mehr als ein Grund zur Freude. Die Freude wird auch das letzte Wort behalten, gerade dann, wo wir es am wenigsten erwarten. So lasst uns Gottesdienst feiern und unserem Heiland begegnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen gemeinsam den 84. Psalm beten. Es ist die Nummer 734 in den Gesangbüchern. 734 und wir wollen das wie gewohnt machen im Wechsel, dass ich die ausgerückten und ihr die eingerückten Zeilen. 734. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.
Mein Leib und Seele freuen sich.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.
Dein Herr hat der Herr, mein König und mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie gehen von einem Ort zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion.
Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meinem Haus, als wohnen in der Gottlosen.
Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Kommt und lasst uns ihn anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir aus den unterschiedlichsten Erlebnissen. Wir laden bei dir ab alles, was uns belastet und bedrückt und unsere Schuld. Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christe, erbarme dich. Erbarme dich über
Herr, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du deine liebenden Arme immer wieder für uns öffnest, dass du uns die Schuld vergibst, immer wieder gnädig ansiehst. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen, Ehre sei Gott in der Höhe.
Ehre sei Gott in der Höhe
sei mit euch. Wir beten weiter. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und bringen mit, was uns umtreibt. Unseren Dank, die guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch das, was uns das Leben schwer macht, unsere Sorgen und Ängste, unsere Traurigkeit, unsere Verzweiflung, unsere Schuld. Begegne du uns in diesem Gottesdienst mit deinem Wort, das uns tröstet und uns Mut macht. Lass uns daraus neue Kraft schöpfen für diesen und für jeden Tag. Segne du unser Reden und Hören. Komm du uns ganz nah, berühre du uns. Amen. Wer kann das nicht verstehen? Einmal, nur einmal für sein Leben gerne Jesus sehen. Sich einmal mit ihm zusammensetzen, sich mit ihm austauschen, das wäre doch ein Fest. Wer möchte aber dann solche Worte hören, Worte des Todes, wie sie festgehalten sind zwischen dem Einzug Jesu in Jerusalem und seiner Fußwaschung? Johannes, er mutet sie uns zu. Wir hören aus dem 12. Kapitel seines Evangeliums. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. So lasst uns auf Gottes Wort antworten und unser Herz vorbereiten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigtext hören wir heute von Paulus. Er schreibt an die Korinther in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksamer weist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Herr Jesus, gib uns ein Wort für unser Herz. Und dein Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, Trost, trösten, getröstet werden. 10-mal kommen in diesem kurzen Abschnitt diese Trostwörter zu. Kein Zweifel, worum es in diesem Bibelabschnitt geht. Und nicht nur in diesem. In der Bibel gibt es überhaupt viel. Es geht viel um Trost. Denn unser Gott ist ein Gott, der tröstet. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Schon als Konfirmand habe ich diesen Psalm gelernt. Oder Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und die Fans der klassischen Musik kennen diesen Vers und haben vielleicht auch die Melodie von Händels Messias im Ohr. Ich will euch trösten, wie einem seine Mutter tröstet, die Jahreslosung 2016. Und Jesus verspricht vor dem Abschied: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei. In Ewigkeit, der Tröster, der Heilige Geist. Trösten und getröstet werden ist ein ganz breites Thema in der Bibel. Das wundert nicht, mich nicht, denn die Bibel ist geschrieben für Menschen wie du und ich. Menschen, die trostbedürftig sind, nicht immer, aber immer wieder. Ihr Lieben, schon Kinder brauchen Trost. Das verlorene Stofftier, die aufgeschlagenen Knie, das Ausgelachtwerden, die vermasselte Klassenarbeit, der Streit der Eltern, der Tod des Haustieres. Schon kleine Kinder können ganz großen Kummer haben, trostbedürftig sein. Und so geht es weiter durch alle Lebensphasen hindurch bis ins Alter. Enttäuschungen, Liebeskummer, Abschied von lieben Menschen, umziehen müssen, erfahrene Ungerechtigkeit, eigene Schuld, Krankheit, verpatzte Chancen, die Liste ist lang. Solche Erfahrungen gehören ja auch irgendwie zum Leben dazu. Das Leben ist eben nicht nur heiter. Wir brauchen Trost. Selbst Leute, von denen man denkt, die haben ihr Leben voll im Griff, ob gestandene Männer oder gestandene Frauen, die scheinbar darüber über allen Dingen stehen, auch die brauchen Trost. Und selbst der große Apostel Paulus, von dem wir gerade gehört haben, auch er, wurde schon getröstet, weil er Trost brauchte. Nicht immer, aber immer wieder. Was aber ist Trost und was tröstet denn? Wenn wir bei dem Beispiel aus den Kindertagen bleiben, ein aufgeschlagenes Knie, die Tränen kullern, das Kind rennt zum Mama oder zum Papa oder zum Oma oder Opa oder wer auch gerade da ist. Und wenn es gut geht, wird es in den Arm genommen, es darf sich ungehindert ausweinen. Vielleicht bekommt es auch ein Pflaster, ein echtes Trostpflaster, nicht, dass es medizinisch nötig gewesen wäre, aber dieses Pflaster ist der Beweis dafür, dass Mama, Papa, Oma, Opa meinen Schmerz ernst nehmen. Wenn es nicht so gut geht, dann ist keiner da. Keine Mama, kein Papa, kein Oma, kein Opa, kein wer auch immer. Und wenn es erst recht nicht gut geht, dann ist zwar jemand da, aber dieser jemand hat keine Zeit. Und nochmal mehr nicht gut geht es, wenn es statt einer Umarmung nur kluge Sprüche gibt wie »Stell dich nicht so an, ist doch nur ein Kratzer« oder »Das geht wieder weg, hör auf zu weinen« oder noch schlimmer »Selbst schuld«. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht ohne Knieschützer Roller fahren oder du sollst mehr lernen bei der vermasselten Klassenarbeit oder auch später noch diesen Mann nicht heiraten oder. Vielleicht haben diese klugen Sprüche ja manchmal recht. Es ist vielleicht wirklich nur ein Kratzer, der wieder weggeht und schuld ist jemand unter Umständen tatsächlich selber an seiner eigenen Misere. Aber das hilft doch nichts. Ihr Lieben, wer Trost sucht, sucht doch keine klugen Sprüche. Auch keinen Rat. Wer Trost sucht, sucht Verständnis. Und was uns tröstet, ganz schlicht, jemand ist für mich da, jemand hat Zeit für mich, jemand versteht mich, ich bin nicht allein. Was tröstet, ist doch die Nähe eines anderen. Und genauso können auch wir trösten. Einfach da sein, vielleicht nur zuhören, vielleicht auch nur ein Taschentuch anbieten. Eine Umarmung, das reicht oft schon. Setz dich doch. Jetzt mache ich uns erstmal eine Tasse Kaffee oder Moment, ich hole uns mal ein Bier aus dem Keller. Das sind doch gute Worte. Solche Sätze haben doch eine Botschaft zwischen den Zeilen, nämlich ich habe Zeit für dich und ich halte es mit dir und deinem Kummer noch eine Weile aus. Du kannst es mir erzählen, dann wird's leichter. Das ist doch das, was tröstet. Die Nähe eines anderen, der uns ernst nimmt, der Beistand von jemandem, der unseren Kummer nicht kleinredet. Kleinreden ist ja eine große Versuchung. Da kommen so Sprüche wie, das wird schon wieder, oder wer weiß, wofür es gut ist, oder die Zeit heilt alle Wunden, oder wie es meiner Freundin Roswitha passiert ist, die viel zu früh ihren Mann verloren hat. Der liebe Gott macht keine Fehler. Das ist ganz schön unbarmherzig und hilft kein Deut weiter. Das sind keine tröstlichen Sätze. Selbst wenn sie stimmen sollten, weil der liebe Gott wirklich keine Fehler macht. Sie nehmen den Kummer nicht ernst. Und ernst genommen werden ist doch die Grundvoraussetzung für Trost. Ich denke, Menschen, die selbst schon mal ein schweres Leid getragen haben, die wissen das am besten. Deshalb verstehen sie sich auch meistens besser aufs Trösten als andere. Wer schon viele Situationen erlebt hat, wo er selbst Trost brauchte und auch Trost bekam, kann wahrscheinlich umso mehr andere trösten. Nun sind wir unversehens bei dem Trost gelandet, den Menschen einander geben. Und ja, das wäre ja auch ein schönes Ziel, solch ein Mensch zu werden, der trösten kann, von dem sich andere getröstet fühlen. Und Paulus, der wünscht sich das von der Gemeinde, an die er schreibt. Das wäre gut, wenn die Korinther solche Tröster würden und das wäre gut, wenn wir solche Tröster würden. Aber als allererstes redet Paulus von einem ganz anderen Tröster. Er redet von Gott, der große Tröster ist. Wie tröstet denn Gott? Indem er, und das sollte jetzt für euch keine Überraschung mehr sein, indem er für uns da ist. Indem er uns nah ist. Ich fürchte kein Unglück, dein Stecken und Stab leiten mich, denn du bist bei mir. Gott ist bei mir und wer das sagen kann, der spürt doch Trost. Und weiter, Gott tröstet, indem er unseren Kummer ernst nimmt. Er redet ihn nicht klein. Er zählt unsere Tränen. Das steht auch in der Bibel, was für ein wunderbares Bild für uns. Gott nimmt die Tränen ernst, die wir weinen. Gott sieht unser Leid nicht einfach nur von außen an, sozusagen unbeteiligt, von oben auf Distanz. Ganz im Gegenteil, Gott trägt unser Leid mit und das wird nirgends mehr deutlich als an Jesus. In Jesus kommt Gott selbst in diese Welt. In Jesus geht er hinein ins Menschsein mit allen Tiefen. Er geht durch fürchterliche, finstere Täler. Wenn wir in den Evangelien lesen, lesen wir, wie Jesus weint, wie er ringt mit seinem Geschick, wie man ihm Unrecht tut, wie er verspottet und gequält und schlussendlich getötet wird, wie er stirbt. Hier begegnet uns Jesus, der nicht nur viel Trost gibt, sondern selbst auch viel Trost offensichtlich bekommt. Jesus ist ganz nah auf unserer Seite. Gerade dann, wenn wir leiden. Gott ist an unserer Seite. Bei ihm können wir das abladen. Wir können uns ausweinen. Von ihm kommen keine Vorwürfe. Nie hat Jesus gesagt, Selbstschuld hättest du mal gehört. Das hat er nicht gesagt. Aber dir ist vergeben. Das hat er gesagt. Und von Gott, dem Vater, hat er erzählt, zu dem wir kommen können, immer mit allem. Ihr Lieben, getröstet werden bedeutet nicht herausgenommen sein aus schwierigen Situationen. Es bedeutet aber, zu erfahren, dass man in eben diesen Situationen nicht alleine ist. Menschen an seiner Seite wissen, Gott an seiner Seite wissen, es gibt Stärke. Verbündete haben macht zuversichtlich. Darum geht es doch beim Trost. Und wer getröstet wird, gewinnt an innerer Zuversicht, auch wenn sich die äußeren Umstände nicht geändert haben, weil er nicht alleine ist. Ihr Lieben, Paulus kennt das. Er hat schon Schlimmes erfahren auf seinen Reisen, Verfolgung, Schiffbruch, Prügel, Gefängnis, Verrat, um nur einiges zu nennen. Aber er hat auch erfahren, dass Jesus Christus ihm in solchen Situationen ganz, ganz nah ist. An seiner Seite, ja geradezu in ihm. Das, ihr Lieben, hat ihn innerlich stark gemacht. Das hat ihn auch durchhalten lassen. Und in der Apostelgeschichte wird ja berichtet, dass er einmal festgekettet im Gefängnis saß und Loblieder sang. Da war eine Kraft in ihm, die nicht von ihm selbst kam, sondern die von Gott kam. Diese Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus verspricht den Seinen, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch ist bis in Ewigkeit. Tröster nennt Jesus den Heiligen Geist. Man könnte auch übersetzen Beistand, Anwalt. Genau genommen heißt das Wort der Herbeigerufene. Wir können Gott und seinen Beistand bitten, ihn herbeirufen. Im Geist ist er ganz nah in uns. Komm, Heiliger Geist, es betet ja die Christenheit. Ganz schlichten Gebeten. Und Gott, der antwortet auf solche Gebete. Vielleicht indem er Menschen diese Kraft des Gottesgeistes im Inneren spüren, vielleicht sich getröstet fühlen und wieder neue Zuversicht gewinnen. Gottes Trost kommt uns aber auch durch andere Menschen zu, durch Menschen, die einfach da sind, die uns annehmen, die uns Zeit schenken, die uns zuhören, vielleicht auch ganz praktische Hilfe leisten. Damit sind wir wieder bei uns. Die Getrösteten können wiederum andere trösten, sollen andere trösten. Ihr von Gott Geliebten, da gibt es viel zu tun. War noch nie so deutlich wie im Moment für mich in meinem Leben, wo alles im Umbruch ist. Pandemie, Krieg und. Denn die Welt, in der wir leben, die ist nicht ganz bei Trost. Ist trostbedürftig. Immer wieder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. So lasst uns miteinander und füreinander beten. Ostern ist oft weit weg, Herr, auch in unserem Leben. Da ist mehr Sterben als Aufblühen, mehr Nacht als Tag. Du sagst uns, dass es in all dem Tod schon heute ein österliches Auferstehen gibt, dass in allem Sterben eine Frucht wachsen kann, die bleibt. Das tröstet uns und macht uns froh. Wir wollen diese Freude weitergeben und die trösten, die nichts davon spüren, weil sie traurig und mutlos sind, keinen Ausweg sehen. Du hast sie alle vor Augen. Vielleicht haben sie ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen. Vielleicht haben sie einen lieben Menschen verloren. Vielleicht sind sie in einer persönlichen Krise. Vielleicht haben sie Zweifel bekommen an dir, Gott. Und Herr, du siehst, wie trostbedürftig wir sind. Und wie wenig wir ausrichten können, ob in der Pandemie oder jetzt in der Ukraine und überall, wo Krieg ist. Herr Jesus, wir bitten dich für die Menschen dort an der Front, für die, die dort leben und für die, die flüchten. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen in Politik, dass sie Lösungen für ihre Konflikte finden, ohne dass Menschen sterben müssen. Du kannst es heil machen. Dir befehlen wir das alles an. Und in der Stille bringt ein jeder dir, was ihm auf dem Herzen liegt. Danke, Herr, dass du uns liebevoll ansiehst, dass du uns gütig annimmst, dass du alles kennst, was uns bedrückt und bewegt, dass wir bei dir zu Hause sind und dir vertrauen können auf deine lebendig machende Kraft. Und so legen wir alles in das Gebet, das du deinen Jüngern gelehrt hast zu beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Ja, ich wollte mich bedanken, dass ich mal wieder hier sein konnte. Vielen Dank, dass wir eine gemütliche Kirche haben. Vielen Dank der Band. Brauchen wir bald gar keine Predigt mehr, wenn man diesen Lobpreis hört. Das ist Gotteslob. Schön. Und auch fürs Aufnehmen, das darf ich nicht vergessen. Genau, es ist ein ganz, ganz guter Dienst, damit die Leute, die nicht herkommen können, auch so mit einem verbunden sind. Wenn das Weizenkorn nicht erstirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Ich habe euch heute Morgen jetzt kein Weizenkorn mitgebracht, das wäre zu klein, das würdet ihr verlieren bis nach Hause, aber was Ähnliches, eine Blumenzwiebel. Vielleicht habt ihr ja daheim im Garten noch ein Fleckchen, wo ihr die einpflanzen könnt, und wenn die dann aufgeht und blüht, dann soll die euch an heute Morgen erinnern und daran, dass der Heiland neben euch steht. Da würde ich mich ganz arg freuen, wenn das so wäre. So geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche unter dem Segen uns des guten Heilandes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir seinen Frieden. Amen.
Amen, Amen.
Ich bin mit der Unzucht.